Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt haben wir gerade mal vor 14 Tagen Ostern gefeiert, den Sieg über Leiden und Tod und Hölle, wie wir es am Anfang im Lied gesungen haben, durch Jesus Christus. Wir waren auf den Höhen der christlichen Existenz, haben die Worte des Auferstandenen zugesprochen bekommen: Fürchtet euch nicht und Friede sei mit euch. Wir haben etwas geschmeckt von der Osterfreude der ersten Christen, das Spottlied des Apostels Paulus gehört: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, Ostern, ihr Lieben, und jetzt dieser Sturz hinab von der Höhe der Auferstehung in die Tiefe des Leidens, mit der sich der erste Petrusbrief auseinandersetzt. Ihr seid zum Leiden berufen, heißt es da. Christsein als Berufung zum Leiden? Der erste Petrusbrief hält uns vor Augen, schreibt es uns ins Herz. Der Weg geht nicht nur von Leiden in die Freuden, von Passionszeit in die Osterzeit und dann ist alles gut, sondern der Weg geht auch wieder andersherum, von Ostern in die Leidensnachfolge Christi. Petrus schreibt: Dazu hat er euch nämlich berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten. Christus hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Kann das sein, zum Leiden berufen? Was ist das denn für eine Christenaussicht? Schrieb Petrus am Anfang seines Briefes nicht etwas ganz anderes? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi von den Toten. Wiedergeboren zur Hoffnung, das ist doch die Existenz der Christen. Hoffnung. Aber Hoffnung ist nicht haben. Hoffnung ist Zukunft. Und diese Zukunft, die endgültige Auferstehung, das ewige Leben, gibt uns die Kraft, auch Leiden des Heute zu tragen. Denn es geht gar nicht anders. Wer zu diesem Jesus gehört, wer sein Heil empfängt, Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, der muss in dieser Welt anecken, wie auch Jesus angeeckt ist. Gerade mit seiner Empathie ist Jesus ja angeeckt. Damit hat er den Menschen um sich herum, die Großen und die Kleinen, völlig überrascht. Ja, manchmal kommt es so vor, überrumpelt. Nichts war für seine Mitmenschen so schwer erträglich wie gerade seine Barmherzigkeit. Er ist mit Zöllnern und Sündern, heißt es in der Geschichte von Zachäus. Er macht sich mit den Verachtetsten gemein. Gerade in unserer Zeit erleben wir den Widerstand gegen das, was Jesus verkörpert. Empathie. So las ich in einem Zeitungsartikel dieser Tage in der Zeit über Elon Musk. In einem Aufnahmestudio in Texas spricht er ein Wort aus, das er offensichtlich überhaupt nicht mag. Empathie. Musk ist an diesem Tag im Februar zu Gast in einem vielgehörten Podcast, um über seine Weltauffassung zu reden. Er zieht über Migranten und über Demokraten her. Und dann sagt er, die fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie. Und damit spricht er aus, was im Moment viele denken. Empathie ist zum Unwort geworden, vielleicht erst mal in Amerika, aber wer weiß, wie lange das auch bei uns noch so dauert. Empathie bedeutet Einfühlung, beinhaltet die Fähigkeit, sich in die Empfindungen, Emotionen, in die Gedanken und den Charakter anderer Menschen einzufühlen. Man trägt das Leid, das Unrecht und auch die Grenzen der anderen mit. Man geht an gegen die eigenen Vorurteile, gegen die Abgrenzungen, die Herzenshärte, die wir vielleicht in vielen Jahren in uns gebildet haben. Und man nimmt wahr, dass es das wirklich gibt. Bittere Armut hier mitten unter uns. Verzweifelte Krankheit, ohnmächtige Trauer. Schreckliches Leiden der Iranerinnen und Iraner an der Situation im eigenen Land und an der Situation der Flucht. Unvorstellbare Schwachheit und Einsamkeit in Altenheimen. Nehmen wir das wahr? Durch Christus nehmen wir wahr, was da zum Beispiel auch im Sudan passiert. Lernen wir, unsere Augen nicht zu verschließen vor solcher Bosheit und Menschenverachtung, um sich an Gold und Bodenschätzen zu bereichern. Ihr Lieben, Ostern befreit uns nicht nur vom Leid, sondern im Gegenteil, Ostern befreit uns, das Leiden dieser Welt mitzutragen, von sich selbst wegzusehen und sich einzufühlen, gegen Leid und Unrecht uns einzusetzen, wozu wir imstande sind, weil der leidende Mensch und die leidende Kreatur uns Gleichgültigkeit dann nicht mehr möglich macht. Gleichgültigkeit ist keine Option für uns. Lassen Sie uns noch einmal genau hinschauen, was uns unser Predigttext heute zuruft. Was bedeutet es für uns, Jesus nachzufolgen auf seinem Leidensweg? Nachzueifern auf seinem Empathieweg, seinem Weg der Einfühlung und der Liebe. Erstens, das heißt, auf Jesus schauen. Wer Jesus nachfolgen will, muss schauen, wohin er geht. Was er tut, muss sich inspirieren lassen, stärken lassen, muss sich von Christus beschenken lassen. Ohne den Blick auf Jesus, ohne auf sein Wort zu hören, ohne von ihm zu empfangen, können wir das nicht. In einzigartiger Weise, wirklich einzigartiger Weise, hebt das dieser erste Petrusbrief hervor. Solches Tragen des Leides, solches empathische Leben, solche Nächstenliebe ist in dieser Welt nur möglich, wenn wir als seine Gemeinde auf Christus schauen, auf ihn hören, mit ihm leben. Es ist meines Erachtens so wichtig, dass wir das als Philippus-Gemeinde im Blick haben, dass wir bei all den vielen Neuerungen, die hier geschehen, das nicht vergessen. Auf Christus schauen. Er ist die Mitte unserer Existenz. Er ist die Kraft, von der wir alles empfangen. Zweitens, das Böse ins Leere greifen lassen. Im Text heißt es, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet. Wir sehen es in unserer gegenwärtigen Welt, wie du mir, so ich dir. Das scheint geradezu das Gesetz dieser Welt zu sein. Eine Gewalttat zieht die andere Gewalttat nach sich. Sie wissen sofort, wenn ich das sage, wo das stattfindet. Zum Beispiel jetzt auch im Iran. Das Böse triumphiert, setzt einen Flächenbrand in Gang. Wenn ich mir nicht helfe, dann hilft mir keiner. Dieses Denken haben wir verinnerlicht. Es ist fast so etwas wie ein Reflex, der automatisch kommt, über den wir gar keine Kontrolle haben. Was macht Jesus hier? Er lässt sich nicht vom Bösen treiben. Er wird geschmäht und beschimpft und macht das nicht, was wir vielleicht reflexhaft tun. Er schimpft nicht zurück. Er wird geschlagen und hält die andere Wange hin. Das sieht zunächst einmal wie Schwachheit aus. Ich glaube aber, das ist alles andere als Schwachheit. Hier ist der, der sich vom Bösen seines Gegenübers nicht vergiften lässt. Er lässt sich nicht hineinziehen in diesen Strudel. Er bleibt bei dem Guten. Er bleibt bei der Liebe, bei der Empathie. Er fällt dem ewigen Kreislauf des Bösen sozusagen in die Speichen. Wie schafft er das? Im Text heißt es vorher, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Er ist der Gute. Und er ist mehr, er ist der Göttliche. Denn der Sündlose, das war mir von vornherein klar, als ich das erste Mal diese Worte las, der Sündlose ist der Gottessohn. Gott allein ist sündlos. Gott lässt sich nicht vom Bösen überwinden und Christus ebenso wenig. Christus bringt einen neuen Geist in diese Welt. Er setzt den Anfang. Dazu ist er gekommen, dem "Wie du mir, so ich dir" zu widerstehen. Aber wer so lebt, ihr Lieben, der wird auch Leiden erfahren auf dieser Welt. Jesus hat sich auch nicht immer alles gefallen lassen. Das will ich auch noch mal sagen. Dem Diener des hohen Priesters, der ihn schlug, sagte er: "Was schlägst du mich, wenn ich kein Unrecht getan habe?" Er deckt das Böse auf. Er nennt es beim Namen. Aber er schlägt nicht zurück. Er vergilt nicht Böses mit Bösem. Und dann kommt noch der wichtige Satz: Er übergab seine Sache dem gerechten Richter. So kann man handeln, wenn man einen Höheren über sich weiß, wenn man sich in die Hände Gottes fallen lassen kann, wenn man an Gerechtigkeit von oben her glaubt, damit wirklich rechnet. Und wenn man es vielleicht auch manchmal nicht gut glauben kann, trotzdem sich daran hält. So sollen wir Jesus nachfolgen. Wir sollen uns vom Bösen, vom Unrecht und der Gewalt nicht überwältigen lassen. Wir sind getauft, gehören nun zu Christus. Sünd ist vergeben. Lassen wir uns nicht wieder hineinziehen in den alten Geist des "Wie du mir, so ich dir". Das ist ein Weg des Auf und Ab. Ich weiß das. Das ist so herausfordernd und scheint uns oft unmöglich. Ich kenne nur eine Möglichkeit, auf diesem Weg auch wirklich gehen zu können: auf Christus zu schauen. In allen Konflikten, in die wir durch dieses neue Leben mit ihm hineingezogen werden, in allem bei Christus bleiben. Beten, von ihm Kraft, tägliche Vergebung und seine Hoffnung zu erbitten. Drittens, der Gerechtigkeit leben. Hier wendet Petrus das Ganze nochmal ins Positive. Das neue Leben, das Jesus uns in der Taufe aus Gnaden geschenkt hat, nun auch wirklich leben. Sein Geschenk im eigenen Leben wirken lassen. Im Text heißt es: Der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Das ist die Sprache der Taufe. Unser alter Mensch ist im Jordan mit Christus untergegangen und unser neuer Mensch ist mit Christus an Ostern auferstanden. Das ist für das Neue Testament ein Gegebenes, ein Geschenktes, eine Tatsache. Das Böse hat keine Macht mehr über uns, weil wir Christus gehören. Und das hängt nicht daran, ob wir alles richtig machen oder nicht. Und wenn es uns wieder überwältigt, dann müssen wir eben zurück zu dem, was wir im Grunde genommen schon sind. Gottes Kinder. Christliches Leben ist nicht ein Gutwerden, sondern ein durch Christus bereits gut geworden sein. Es ist kein Ringen um uns zu bessern, sondern es ist ein wachsam sein, in dem zu bleiben, was Jesus uns schon geschenkt hat. Ein wachsam sein, dem Geist Christi in unserem Leben wirklich Raum zu geben, sich vom Wort Jesu tragen und leiten zu lassen. Der Gerechtigkeit leben. Wie soll das möglich sein? Was ist überhaupt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit im christlichen Sinne heißt nicht, alle kriegen dasselbe. Oder jeder kriegt das, was er verdient. Sondern Gerechtigkeit im christlichen Sinne heißt, mir ist schon alles geschenkt. Gott ist mein Lohn. Ich muss nicht mehr kämpfen um mein Recht, um meinen guten Ruf. Ich darf zu meiner eigenen Schuld auch stehen, muss mich nicht mehr vor anderen rechtfertigen. Denn einer hat mich mit Recht und Gerechtigkeit bereits überkleidet. Und jetzt darf ich versuchen, einen guten Weg zu finden, einen Weg, der auch das eigene nicht übersieht. Einen Weg, auf dem ich durchaus auch ich sagen darf. Auf dem ich auch dem Übel widerstehen kann, mich verteidigen kann, vielleicht mir sogar einen Rechtsanwalt nehmen muss. Aber nicht so, dass ich mich dabei dem Bösen in die Hand begebe, mich räche, dem anderen schaden wollen. Denn durch Christus bin ich in Gottes Hand und nicht in den Ketten des Bösen. Man muss auch immer wieder einmal streiten, um das Gute mit dem anderen, um das Gute mit dem anderen herauszufinden, mit ihm darum zu ringen, vielleicht sich auch manchmal sogar entzweien. Auch Klarheit und das Ringen um Wahrheit gehört zur Liebe Christi. Aber wo wir nur noch um unsere eigene Wahrheit und unser Recht kämpfen, da haben wir den Weg der Liebe verlassen. Und es gibt dann in ganz schwierigen Konstellationen vielleicht auch Situationen, in denen wir wirklich dem Bösen nicht widerstehen sollen, in denen wir die andere Wange hinhalten. Nicht jeden Tag, nein. Natürlich auch nicht in der Regel, immer oder so, sondern dort, wo es nicht anders geht. Die Liebe auch dort durchhalten. Wer die Bergpredigt Jesu zum Gesetz macht, hat sie meines Erachtens überhaupt nicht verstanden. Auch Jesus hat nicht immer die andere Wange hingehalten. Er hat auch konfrontiert. Zum Schluss unseres Predigttextes werden wir noch einmal daran erinnert, wem wir gehören. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wir sind nicht mehr wie die irrenden Schafe. Wir haben einen Hirten. Nicht irgendeinen, der nur unsere Wolle will, uns für sich missbrauchen will, unseren Käse will. Nein, es ist der Hirte, der uns mit solcher tiefen Liebe lebt, dass es ein eigenes Leben für uns gibt. Es geht ihm um uns. Der meint es immer gut mit uns. Der führt uns zum Leben, zum ewigen Leben, auch durch manches dunkle Tal des Leidens hindurch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.